Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Auch diesmal fahren wir fort im Buch der Offenbarung. Inzwischen sind wir in Kapitel 21 angelangt. Schön, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. In der vorigen Sendung aus der Reihe Durch die Bibel haben wir das vorletzte Kapitel im Buch der Offenbarung erreicht, das Kapitel 21. Das ist jener Abschnitt, in dem Jesus seinem alten Freund Johannes die Visionen von der neuen Welt Gottes offenbart. Dabei gehört diese Vision nach wie vor zu der prophetischen Schau von der herrlichen Wiederkunft Jesu am Ende der Tage. An jenem Tag wird er für alle Welt sichtbar erscheinen und alle Widerstände überwinden, die sich ihm entgegenstellen. Dazu gehören vor allem die Marionetten des Teufels, der Satan selbst und schließlich auch alle Menschen, die nicht an ihn, den Messias Gottes, geglaubt haben. An diesem letzten Tag der Weltgeschichte wird nun auch endlich die Gemeinde des Gottessohnes offenbar, und zwar in all ihrer Herrlichkeit. Und die Jesusleute treten zusammen mit ihrem Herrn die ewige Herrschaft an. Alle diese Ereignisse sind also ganz direkt mit dem zweiten sichtbaren Kommen von Jesus Christus verbunden. Und wie wir zuletzt feststellten, gilt das ebenso für die neue Welt Gottes, deren Erscheinen Jesus nun seinem alten Diener Johannes enthüllt. Denn auch diese neue Welt hängt unmittelbar mit dem sichtbaren Kommen des Messias zusammen, mit seinem Erscheinen in Macht und Herrlichkeit. So hat es auch bereits ein anderer alter Weggefährte von Jesus verkündet, der Apostel Petrus, der auch den Johannes gut gekannt hat. Damit kommen wir nun in der Offenbarung im Kapitel 21 zu den Versen 3 bis 5. Dort schreibt Johannes, der Prophet im Buch der Offenbarung, »Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Soweit die Verse 3 bis 5. Nachdem Johannes in dieser Vision den neuen Himmel und die neue Erde erblickt hatte, Vers 1, zeigte Jesus ihm auch das neue Jerusalem, siehe Vers 2. Dabei ist die himmlische Herrlichkeit dieser neuen heiligen Stadt die Herrlichkeit der Braut Jesu, der Frau des Gotteslammes, wie Jesus in der Offenbarung oftmals genannt wird, und zwar voller Ehrerbietung. Denn es war die größte Liebestat im gesamten Universum, dass er als Opferlamm starb, um Menschen aus allen Völkern durch seinen Tod zu retten. Nachdem Johannes diese gewaltigen Offenbarungen von der neuen Welt Gottes empfangen hat, hört er nun ab Vers 3 eine laute Stimme. Davon war ja bereits mehrfach in der Offenbarung die Rede, nämlich dass es laut zugeht in jenem letzten Buch der Bibel. Und dass eben auch laute Stimmen vom Himmel her dem Propheten erklären, was er da gerade sieht. So nun auch in Vers 3. Da schreibt Johannes also, da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Und was sie nun dem Johannes preisgibt, ist erneut ganz tief verwurzelt in Aussagen des Alten Testaments, die bereits dort von allergrößter Bedeutung gewesen sind. So eröffnet die Stimme aus der Gegenwart Gottes nun dem alten Apostel, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Es geht bei dieser Erklärung um das neue Jerusalem, von dem Johannes bereits in Vers 2 geschrieben hat. Deshalb spielt der Begriff die Hütte bzw. das Zelt in Vers 3 auch nicht darauf an, dass Gott nur vorübergehend bei seinem Volk wohnen wird. Nein, der Hintergrund ist ja die neue heilige Stadt Jerusalem aus Vers 2. Doch gerade diese ewige Stadt, dieses himmlische Jerusalem, wird nun in Vers 3 Gottes Zelt genannt. Genauer, Gottes Zelt mitten unter den Menschen. Und das kommt nicht von ungefähr. In der Offenbarung ist an äußerst bedeutsamen Stellen vom Zelten die Rede. Und zwar immer dann, wenn es um das dauerhafte Leben im Himmel geht, um das unaufhörliche Bleiben in der unmittelbaren Gegenwart des lebendigen Gottes. Und genau dies will die Stimme vom Thron Gottes in Vers 3 zum Ausdruck bringen. Außerdem erinnert das Zelt Gottes hier auch an das Zelt der Stiftshütte, jenen mobilen Tempel aus den Jahren der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und jenes Zelt der Stiftshütte war ein weithin sichtbares Zeichen. Gott lebte mitten unter seinem Volk, gerade auch in der beschwerlichen Zeit in der Wüste. Dabei verkörperte dieses Zelt den Ort der innigen Gemeinschaft Gottes mit seinen Leuten wie kein anderer. Und darum geht es auch in Vers 3. Die direkte, ungetrübte und nie endende Gemeinschaft Gottes mit seinen Menschen findet hier im neuen Jerusalem ihre endgültige Erfüllung. Diese bislang nie gekannte, vollkommene Gemeinschaft Gottes mit den Menschen wird nun in Vers 3 wieder und wieder zugesagt, in unterschiedlichen Abänderungen. So heißt es nun weiter in Vers 3, »Er wird in ihrer Mitte zelten, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott selbst, wird bei ihnen sein, er wird ihr Gott sein.« Die Stimme aus der Gegenwart Gottes hält in Vers 3 in keiner Weise an sich. Im Gegenteil, voller Zuversicht und mit absoluter Gewissheit spricht sie davon, dass die uralte Verheißung nun tatsächlich erfüllt wird, und zwar in ihrem vollsten Umfang. Der Mensch lebt nun nicht mehr verloren, fernab von der Gegenwart Gottes, und Gott wird in seiner eigenen Schöpfung nicht mehr abgelehnt von seinen Menschen. Die Stimme aus dem Himmel in Vers 3 redet von Gott bei den Menschen. Damit verweist Jesus offenbar schon darauf, dass diese höchste Erfüllung der Gemeinschaft mit Gott nicht nur der einen Nation Israel gilt. Nein, sie geht weit darüber hinaus. So wie ja bereits das neue Jerusalem weit hinausgeht über das irdische Jerusalem, das Gott einst in Israel erwählt hatte. Die Formulierung in Vers 3, »Und sie werden sein Volk sein«, hat Johannes in der Mehrzahl formuliert. Also heißt es eigentlich, sie werden seine Völker sein. Das wird jeden verwirren, der die betreffenden Verheißungen aus dem Alten Testament kennt. Denn dort galt die Verheißung der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott meist dem Volk Israel. Und so war denn auch dort immer und immer wieder die Rede davon, und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein. Also Volk in der Einzahl. Doch ganz anders in der Offenbarung. Und auch später ist dort wiederholt von den Völkern in Gottes neuer Welt die Rede. Das muss nun nicht verwundern. Ergeht doch der Ruf Gottes zur Umkehr, zurück zu ihm, nicht mehr länger nur an das Volk Israel. Nein, es gilt spätestens seit der Himmelfahrt von Jesus allen Völkern. Sie sind nun eingeladen zur ewigen Gemeinschaft mit Gott, die sie finden, wenn sie an Jesus glauben, den Gottessohn. Außerdem findet sich in der Offenbarung selbst ein untrüglicher Hinweis darauf, dass die Gemeinde des Lammes, des Messias Jesus, aus Menschen aller Völker, Stämme, Sprachen und Nationen besteht. Denn für sie ist er, der Gottessohn, gestorben und auferstanden. Und erneut stehen wir vor dem Wunder, es ist seine Liebe, die die Menschen versammelt in die ewige Gemeinschaft mit seinem Vater. In den Kapiteln 21 und 22 im Buch der Offenbarung ist keinerlei Raum mehr für irgendwelches Denken, das auf bestimmte Nationen beschränkt wäre. Gott geht es um die ganze Menschheit, und sie ist aufgerufen zum Glauben an seinen Sohn Jesus. Gebe es Gott, dass immer wieder Christen als seine Boten hinausgehen zu den entlegensten Völkern, damit auch dort Menschen an Jesus glauben. Liebe Hörer, es wäre großartig, wenn Sie mit mir dafür beten würden. Und vielleicht ruft Gott sogar einen von Ihnen, der oder die sich senden lässt. Die laute Stimme vom Thron Gottes her spricht auch noch in Vers 4. Da hält Johannes zunächst einmal fest, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Die Tränen, von den Jesusleuten noch vergossen in der ersten Welt, in der Endzeit, sind nun endgültig Vergangenheit. Und zwar gehören sie zu einer Vergangenheit, die schon gar nicht mehr existiert. Alles Leid, alles, was sie verletzt hat, jeder Verlust, den sie erleiden mussten, die Jesusleute, Gott selbst nimmt sich nun all dessen an. Und zwar bei jedem Menschen persönlich, wie es in der bildlichen Rede von Vers 4 heißt. Er, also Gott selbst, wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. In der neuen Welt wird die Gemeinschaft mit Gott also ganz persönlich erfahrbar sein. Er, der doch der Gott allen Trostes ist, wird jeden Einzelnen trösten, so wie einen seine Mutter tröstet. Und dieser Trost wird so vollendet sein, dass nichts mehr bleibt von all dem erlittenen Leid und Schmerz der Messias-Nachfolger. Denn nun ist Gottes Heil vollkommen in jeglicher Hinsicht. Das bestätigen auch die nächsten Worte jener lautstarken Stimme in Vers 4. Sie sagt, der Tod wird nicht mehr sein. Nach der vorangehenden Vision vom letzten Gericht wurde ja auch der Tod endgültig vernichtet. Er ist also nicht nur entmachtet, sondern auch ein für allemal zerstört, in den Feuersee geworfen. Es gibt also keinen Tod mehr. Jetzt regiert das Leben. Und folglich muss nun niemand mehr sterben in der neuen Welt. Natürlich gibt es daher auch keine Krankheiten mehr, denn diese können durchaus als die Vorläufer des Todes betrachtet werden. Und alles Leid, das dem Tod in der alten Welt gefolgt ist, das tritt nun in der neuen Welt nicht mehr auf. Dies alles wird in Vers 4 ergänzt durch die folgenden Worte: Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Wörtlich spricht die schallende Stimme hier von der Totenklage, dem Klagegeschrei und dem Schmerz, den der Tod zurücklässt. Diese Begriffe schildern die Wirklichkeit, wie sie in der ersten Welt geherrscht haben, in einer Welt, in der es noch den Tod gab und in der die Jesusleute heute noch leben. Jesus zeigt dem Johannes mit dieser Vision ja die herrliche Zukunft, die auf die Messias-Nachfolger wartet. Wie tröstlich, wenn Jesus nun auf all ihren Schmerz und ihr unsägliches Leid eingeht, das sie in der Endzeit erleben. Und wie er ihnen verheißt, dass all das ein Ende haben wird, und zwar ganz gewiss. Denn der Tod wird nicht mehr sein in jener neuen und heilen Welt. Nachdem die gewaltige Stimme aus dem Himmel nun immerzu aufzählte, was in der neuen Welt nicht mehr sein wird, bündelt sie diese Aussagen in Vers 4 nun in den Worten, denn das Erste ist vergangen. Die Voraussetzung für die neue Welt Gottes ist also nicht, dass Gott einfach über alles Unrecht und jedes Verbrechen hinwegsieht, sondern, wie es hier heißt, das allumfassende Heil der neuen Welt ist nur möglich geworden, weil Gott zuvor alle Widerstände gegen seine gute Herrschaft überwunden hat. Also, weil er die erste Welt gerichtet und unwiederbringlich aufgelöst oder dem ewigen Verderben überantwortet hat. Mit anderen Worten, die neue Welt kann offenbart werden, weil Gott zuvor ganz entschieden der Sünde, dem Tod und dem Teufel entgegengetreten ist und sie gerichtet hat. Ohne dieses unbestechliche und doch gerechte Gericht gibt es keine neue Welt. Die Verse 5 bis 8 nehmen in der Offenbarung eine absolute Sonderstellung ein, denn sie berichten von einem einmaligen Ereignis in diesem Buch. Gott selbst meldet sich zu Wort. Und das ist ganz und gar außergewöhnlich in der Offenbarung. Nachdem nun mit dem zweiten Kommen von Jesus bereits so vieles offenbar wurde, erleben wir hier also die absolute Zuspitzung dessen, was am Ende der Zeit offenbar werden soll, nämlich Gott selbst und sein Reden. Angesichts der gerade offenbarten neuen Welt spricht Gott noch einmal ganz direkt seine Leute an, die sich ja nach wie vor in der Endzeit bewähren müssen. Adressaten der Worte Gottes sind also gleichsam die ersten Empfänger des Buches, wie auch alle Christen, die nach ihnen noch kommen werden. Also auch alle, die heute Jesus nachfolgen. Sie ermutigt Gott nun, am Glauben an seinen Sohn Jesus festzuhalten. Und er versichert all seinen Leuten höchstpersönlich, wie gewiss und wahrhaftig diese Verheißung der neuen Welt ist und überhaupt jedes Wort im Buch der Offenbarung. Darauf können alle, die Gott glauben und seinem Sohn nachfolgen, ihr ganzes Leben bauen. Denn nur ein Leben mit Gott hat eine Zukunft in der neuen Welt. Diese Zukunft aber ist absolut gewiss, wie Gott hier selbst mit seinem eigenen Reden noch einmal versichert. Dabei ähnelt diese Rede sehr den Botschaften von Jesus an seine Gemeinden. Johannes schreibt dazu in Vers 5, er, der auf dem Thron saß, sprach. Bislang hatte Gott seine dienstbaren Boten beauftragt, seine Anordnungen oder Warnungen für ihn auszusprechen. Doch nun schweigen sie alle still, denn jetzt, so heißt es in Vers 5, hebt er selbst an, um zu sprechen. Dass es sich bei dem, der jetzt dabei ist, persönlich das Wort zu ergreifen, dass es sich dabei um Gott selbst handelt, ist nach Vers 5 eindeutig. Denn die Formulierung, der auf dem Thron saß, ist schon das ganze Buch hindurch die indirekte, ja zurückhaltende Art des Johannes, von Gott, dem Allmächtigen, zu sprechen. Zudem beten die Wesen im himmlischen Thronsaal die Person auf dem Thron ausdrücklich als den Herrn unseren Gott an, als den, der ewig lebt, und als den heiligen Gott, den Allmächtigen. Es besteht folglich keinerlei Zweifel. Auf dem Thron sitzt Gott der Herr, der Heilige und der Allmächtige. Viermal untermauert er in den kommenden Versen mit einem eindeutigen Ich, was er selbst tut und was er ist. Dadurch zeigt sich, allein Gott selbst erschafft das Neue, und nur in seiner eigenen Person ist die Gewissheit begründet, dass diese neue Welt auch tatsächlich Wirklichkeit werden wird. Von Gott selbst geht die neue Welt aus, niemals von uns Menschen. Nun sollte es eigentlich schon genug Aufsehen erregen, dass am Ende des Buches der Allmächtige selbst zu den Hörern und Lesern der Offenbarung spricht. Doch Gott stellt noch zusätzlich sicher, dass in diesem Moment auch tatsächlich alle Aufmerksamkeit ihm allein gilt. Deshalb beginnt er sein Reden mit dem bekannten »Siehe«, was so viel heißt wie »Jetzt aber gut aufgepasst«. Dieser Aufruf diente dazu, die ganze Aufmerksamkeit der Hörer und Leser auf das Folgende zu lenken oder um etwas völlig Neues anzukündigen. Und schließlich war dieses Wörtchen die Aufforderung an die Zuhörer, das Gesagte sehr genau zu überdenken und zu beherzigen. In diesem Fall treffen wohl alle drei Bedeutungen zu. Daher ist jeder gut beraten, nun sorgsam darauf zu achten, was Gott zu sagen hat. Das Erste, was Gott von sich preisgibt, ist nach Vers 5 folgendes. Siehe, ich mache alles neu. Bereits durch manche Propheten des Alten Testaments hat Gott ganz ähnlich gesprochen. Zum Beispiel, siehe, ich will Neues schaffen. Das Neue, von dem in Vers 5 die Rede ist, bezieht sich natürlich auf die neue Welt in Vers 1. Und dass Gott hier nun davon spricht, alles neu zu machen, meint selbstverständlich, dass er tatsächlich die ganze Schöpfung, also Himmel und Erde aus Vers 1, vollkommen neu erschaffen hat. Denn die alte Schöpfung, das erste, war ja bereits vergangen. Da war nichts mehr da, was Gott hätte erneuern können. Doch das war von Anfang an Gottes Plan gewesen. Es sollte alles Alte vergehen. Und danach erschuf Gott alles neu. Tatsächlich alles. Und hierin unterscheidet sich auch Gottes Reden in der Offenbarung sehr deutlich von seinen Worten im Alten Testament. Dort kündigte Gott an, Neues zu schaffen. Hier aber nun, am Ende der Offenbarung, enthüllt Gott, dass er am Ende aller Tage tatsächlich alles neu macht. Das gilt übrigens auch für die Menschen, die in der neuen Welt mit ihrem Herrn Jesus Christus herrschen und Recht sprechen. Denn sie wurden alle von Neuem geboren, von Gott her neu geboren, als sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. So hat es Jesus selbst dem jüdischen Theologieprofessor Nikodemus erklärt. Und ein anderer, hochangesehener Theologe, nämlich der Jesus-Nachfolger Paulus, schrieb der christlichen Gemeinde in Korinth, Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Wer an Jesus glaubt, ist also schon heute ein neu erschaffener Mensch, auch wenn die Herrlichkeit dieser neuen Kreatur noch nicht offenbar geworden ist. Das wird sie erst, wenn Christus erscheint. Und bis dahin ist die vollständige Herrlichkeit des neuen Lebens der Christen noch verborgen in ihrem Herrn. Deshalb gilt auch für die Messias-Leute. Noch heißt es warten auf diese neue Welt, auf das neue Jerusalem. Ganz so, wie es der Weggefährte von Johannes, der Apostel Petrus, einmal geschrieben hat. Weiter geht es in Vers 5. Da heißt es, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Schon einmal erhielt Johannes in der Offenbarung den Auftrag, die empfangenen prophetischen Gesichte aufzuschreiben. Das war gleich zu Beginn des Buches. Das wiederholt sich nun an dessen Ende hier in Vers 5. Das bedeutet natürlich zum einen, Gott legt sich schriftlich fest. Was er gesagt hat und Johannes aufschrieb, das gilt. Und darauf lässt sich Gott auch festlegen. Ein ungeheurer Vorgang. Darauf hat sich meines Wissens noch kein Gott der vielen Völker eingelassen. Bei denen herrscht eher Willkür, nach dem Motto, was interessiert mich heute, was ich gestern gesagt habe. Das ist nun wirklich das absolut Verblüffende. Der eine und einzige Gott, der tatsächlich ohne Abstriche allmächtig ist, der legt sich fest. Das hätte ausgerechnet er gar nicht nötig, aber es liegt in seinem Wesen. Denn er ist vollkommen zuverlässig. Auf ihn und damit auch auf seine Worte ist Verlass, und zwar immer und zu allen Zeiten. Gott lässt hier den Johannes aufschreiben, siehe, ich mache alles neu. Und das gilt dann auch. Daran wird niemand mehr jemals rütteln. Warum? Weil der Gott Israels das gesprochen und zugesagt hat. Wenn dann einst die neue Welt Gottes erschaffen ist und alle Jesusleute darin leben, dann wird sich vielleicht ein Skeptiker finden, wie ich manchmal einer bin. Der hat dann ein Schriftstück mit diesen Worten Gottes in der Hand und vergleicht es mit der Wirklichkeit. Doch er wird, vermutlich zu seinem großen Erstaunen, nicht die geringste Unstimmigkeit feststellen können. Gott selbst spricht hier davon. Meine Worte sind gewiss und wahrhaftig. Auf das, was Gott sagt, kann ich mich also vollkommen verlassen. Denn Gott lügt nicht. Seine Worte entsprechen immer der Wahrheit und deshalb sind sie auch absolut vertrauenswürdig. Und so verschaffen die Worte Gottes eine felsenfeste Gewissheit in demjenigen, der sich darauf einlässt. Eines der berühmtesten Beispiele hierfür ist vielleicht der Glaube Abrahams, auf den sich der Zeltmacher und Gemeindegründer Paulus einmal bezog. Da schrieb er in seinem Brief an die Römer über den Vater des Glaubens, also über Abraham, und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das heißt Glauben. Abraham wusste es also nicht nur gewiss oder ganz gewiss, sondern aufs Allergewisseste. Davon spricht Gott nun auch in der Offenbarung, wenn er uns zu verstehen gibt, meine Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und wovon war Abraham so unbeirrbar überzeugt? Die Antwort lautet, was Gott verheißt, das kann er auch tun. In seinem Fall hieß das, mit fast 100 Jahren sollte Abraham noch ein Kind bekommen. Und seine Frau Sarah war 90. Da ist biologisch nichts mehr möglich. Die Aussicht auf eigene Kinder muss jeder in diesem Alter fahren lassen. Aber Abraham vertraute dem lebendigen Gott, und zwar mehr als dem, was er vor Augen hatte, nämlich seinen 100-jährigen Körper, der schon mehr tot als lebendig war. Und auch den Körper seiner Frau Sarah sah er, einen bereits erstorbenen Mutterleib. Und er traute Gott alles zu, zumal der es versprochen hatte, sie würden Kinder bekommen. Und so geschah es. Was Gott zusagt, das tut er auch, ganz gewiss. Und so mögen wir umgeben sein von einer sterbenden Welt und von wütenden Angriffen des Satans auf die Jesusgemeinden. Wir mögen umstellt sein von Tod und Hoffnungslosigkeit. Und doch wird das Wunder geschehen. Jesus, der Sohn Gottes, kommt in all seiner Macht als König und Herr über alles und jeden. Und der Allmächtige auf dem Thron macht alles neu. Das hat Gott selbst zugesagt und auch noch schriftlich bestätigt. Und er ist die Zuverlässigkeit in Person. Also wird es auch geschehen. Aus Gottes Hand wird die neue Welt hervorgehen, vollendet und heil. Das ist so gewiss wie alles, was Gott zugesagt hat. Denn das, was er zusagt, das kann er auch tun. Unsere Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht nun zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie möchten, bis zum nächsten Mal. Dann geht es an dieser Stelle weiter im Buch der Offenbarung. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen.